Ich lese uns aus 1. Mose, Kapitel 16, die Verse 1 bis 15. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, sie hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden, und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Es menschelet. Auf die erste Seite in der Bibel menschelet gewaltig. Da wird von komplizierten Familienverhältnissen berichtet, von Verzweiflung, von Eifersucht, von Lug und Trug, von Verletzungen und Ungerechtigkeiten, von Unglaube und von Zweifel. Sarai und Abram, die stammen aus Ur in Mesopotamien, dem heutigen Irak. Und Gott hat ihnen beide eine wunderbare Zukunft vor Augen gestellt. Er verspricht Abram, ein großes Volk aus ihm zu machen, ihn zu segnen. Und Abram glaubte Gott. Und das hat Gott ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Aber, so steht's da, Sarah war unfruchtbar und hatte kein Kind. Ja, was jetzt? Hallo? Was ist denn jetzt mit den tollen Versprechen und mit den tollen Verheißungen? Aber da hat Sarah, die ja schon längst über das gebärfähige Alter hinaus war, die hat da eine Idee. Und manchmal denke ich mir, Mensch, ja, man müsste Gott so ein bisschen unter die Arme greifen, ihm einfach ein bisschen helfen. Und dann lässt sie, so ganz großzügig, überlässt sie ihrem Mann ihre Dienerin Hagar, Und damals im alten Orient war das durchaus nichts Ungewöhnliches. Wird das Kind von der Leibmagd auf dem Schoß der Herrin geboren, wird es als vollberechtigtes Glied der Familie angesehen. Und es klappt. Hagar, diese ungeachtete, untergeordnete Person, die wird tatsächlich schwanger. Und die nützt ihre neue Stellung gerade mal aus. Aus der ohnmächtigen Bedienstete wird es selbsthandelnde Figur. Hagar ändert ihre Einstellung zu ihrer Herrin und zieht gerade mal auf sie runter. Ihr gefühlter Wert, der wächst mit ihrer Schwangerschaft durch ihr Dasein als Zweitfrau. Und klar, jetzt kommt es natürlich zu Zickereien. Jetzt habt ihr Opfer gebracht, um unsere Zukunft zu sichern. Und was ist der Dank? Diese Magd, die überhebt sich über mich. Sarai beschwert sich bei ihrem Mann. Und er als Familienoberhaupt, der soll den Familienfrieden wiederherstellen. Abraham, so ganz auf seine Aufgabe konzentriert, der übergibt seiner Frau ganz großzügig die Verantwortung. Es ist doch dein Magd. Mach doch mit ihr, was du willst. Der Zustand und die Atmosphäre im Hause Abraham, der wird jetzt immer ungemütlicher und unschöner. Sarai, die macht ihrer Dienerin Hagar jetzt ganz deutlich klar, wer die Chefin ist und wer hier Sage hat. Und Hagar, die haut ab. Das will und kann sie sich nimmer länger gefallen lassen. Bloß weg. Weg von den Demütigungen, von den Beleidigungen und weg von den Schikanen. Weit weg. Donna, wo sie niemand sieht, niemand erkennt und womöglich wieder zurückschickt. An die Wasserquelle in der Wüste, heißt es im Text. Also versucht sie sich vielleicht nur selber so ein bisschen am Leben zu erhalten, wenn sie an einer Wasserquelle sitzt. Und diesen Moment habe ich auf meinem Bild festgehalten. Hier sind alle auf dem Liedblättle hinter drauf das Bild. Da kniet sie, die Hagar, einsam und verlassen, niedergeschlagen, ganz verzweifelt und ohne Perspektive. Benutzt und gedemütigt und unterdrückt zieht sich die Hagar zurück. Sie verbirgt ihre Augen, ihr Gesicht und hüllt sich ein in ihren Schmerz und in ihr Hilf- und Aussichtslosigkeit. Eigentlich wollte die Figur ja im Vordergrund nur ein bisschen ausmalen, in dunkle Farbe, weil sie ist ja irgendwie im Dunkeln. Ich wollte das Finstere, Bedrohliche und Aussichtslose, das Bedrückende wollte ich darstellen. Ich habe das Bild auf meine Staffelei gestellt und habe es von weitem angeguckt. Und ich habe das Gefühl gehabt, es muss genauso bleiben. Die Person so skizzerhaft, weil es ist ja eine Momentaufnahme, und das Weiß vom Papier im Vordergrund. Es ist ja eigentlich nichts als das leere Blatt. Und ich kann mir vorstellen, genau das hat die Hagar so gefühlt. Ich sitze in einer Leere, immer nichts. Meine Wirklichkeit, die kennt keine Möglichkeiten. Und die Figur, die hat ihren Umhang wie so eine Decke über sich drüber geworfen, so als wollte sie sich verstecken, als wollte sie sich wie unsichtbar machen. Und unter dieser Decke, da kann sie schreien und weinen und, ja, klagen. Niemand ist da. Kein Mensch. Keiner hört sie, keiner sieht sie. Niemand interessiert sich dafür, wie es ihr geht. Ist doch egal, was mit ihr passiert. Wer sollte sie vermissen? Sie, die unbedeutende Dienerin ohne Rechte. Vielleicht mischt sich aber auch noch das Gefühl von Scham dazu. Weil eigentlich hat sie sich ihrer Herrin gegenüber ja auch ungehörig verhalten. Sie hat sich nicht mehr den geltenden Gesetzesbestimmungen unterworfen oder unterstellt. Sie war ungehorsam. Die Befreite, Unterdrückte, die ist selber zur Unterdrückerin geworden. Also vom Opfer zur stolzen Täterin. Und sie als Dienerin, sie hat eine schlechte Entscheidung getroffen, wenn es um Respekt und Ehre geht. Und der Engel des Herrn fand sie. Das steht einfach so da im Text. Wie selbstverständlich, er fand sie. Eine weitere Momentaufnahme. Bleibt man gerade mal in diesem Moment standen. Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? So die ganz persönliche Anrede von diesem Engel. Ist da jemand? Ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt, der mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand? Ist da jemand? So der Refrain vom Lied von Adel Tawil. Da schält sich eine Person aus dem Hintergrund ganz dicht bei Hagar. Vielleicht sehen Sie es, das ist diese blaue Person hier hinten. Wenn man genau nachguckt, sieht man es. Ich habe diese Figur tatsächlich erst entdeckt, wo ich dieses Bild von Weitem mit Abstand betrachtet habe. Diese Figur habe ich mit meinem Verstand oder mit meinem Willen an diese Stelle gesetzt. Die war plötzlich einfach da, die hat sich ergeben. Plötzlich da, bisher ungesehen und unerkannt. Plötzlich ist da jemand. Da ist jemand, der sie anspricht, der sie zu kennen scheint, der ihren Namen kennt, der ihre Stellung benennt, der sie nach ihrem Befinden und nach ihren Absichten fragt. Ein ganz besonderer Moment. Ein Moment, in dem die Welt kurz stillsteht. Und Hagar darf ehrlich sagen, bissere Gott, sie darf jammern. Und sie kann nur Antwort geben auf die erste Frage, wo kommst du her? Auf die zweite Frage vom Engel, wo gehst du hin? Weiß sie nichts zu antworten. Aber der Engel kann ihr auf die Sprünge helfen und weist ihr den Weg. Kehr wieder um zu deiner Herrin. Demütige dich unter ihre Hände, also ordne dich wieder ihr unter. Und gleich im nächsten Satz. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel benennt ihren Zustand, also ihre Schwangerschaft, bestimmt schon mal den Namen fürs Baby samt Bedeutung. Ismael. Gott hört. Denn Gott hat dein Elend erhört. Und er sagt ihr seinen Charakter voraus. Da ist jemand. Jemand, der mir nicht die Decke wegzieht, in die ich mich so schützend eingehüllt habe, sondern der zu mir unter meine Decke kriecht, sich mit mir und meiner Not auseinandersetzt und mich ernst nimmt und bei dem ich Gefühle zeigen darf. Da ist jemand, der mir ein Ziel, eine Perspektive zeigt, der um meine Vergangenheit, meinen Ich-Zustand und um meine Zukunft weiß. Das baut Vertrauen auf. Da ist ein Gegenüber. Da ist jemand, der mich sieht. Mich sieht, wie ich war, wie ich bin und wie ich sein werde. Da ist ein jemand, der mir Ansehen gibt und Würde. Hagar nennt diesen jemand ganz persönlich El Roy. Du bist ein Gott, der mich sieht. Von ihrem ägyptischen Hintergrund her waren ihr wahrscheinlich viele Götter vertraut und bekannt. Götter, die unbarmherzig sind, denen man opfern muss und vor denen man sich fürchten muss. Götze, die enthalten, was ihr versprecht. Und jetzt passiert diese ungewöhnliche Begegnung mit diesem Gott Israels, einem persönlichen Gott. Ein Gott, der ihr Haupt erhebt, den sie so ganz unverschämt angucken darf und ansprechen darf. Sie redet ihn mit einem ganz persönlichen Du an, ganz vertraut. Und völlig beeindruckt von diesem Erlebnis benennt sie den Brunnen, an dem sich diese Begegnung ereignet, Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat. In der Volksbibel, da gucke ich immer ein bisschen nach, was da drin steht, in der Volksbibel ist dieser Vers so übersetzt: Gott gibt es wirklich und er nimmt mich ernst. Gott gibt es wirklich und er nimmt mich ernst. Auf diese Beziehung und Begegnung, da könnte man ja gerade neidisch werden. Mensch, so ein Gott möchte ich auch. Viele Jahrhunderte später ereignet sich in einem kleinen Kuhnest in Galiläa eine ganz ähnliche Szene. Ein Teenager-Mädle kriegt Besuch vom Engel. Auch sie wird mit ihrem Namen angesprochen. Maria. Auch sie kriegt eine Verheißung mit einem ganz ähnlichen Wortlaut. Du sollst schwanger werden, einen Sohn gebären und sollst ihm einen Namen geben. Jesus, Hebräisch Yeshua. Das heißt, Gott rettet. Schon der Prophet Jesaja hat im Voraus prophezeit, ein Kind wird uns geboren, uns, die wir im Finsteren sitzen. Er trägt die Namen aller Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Auch Immanuel wird er genannt. Das heißt, Gott mit uns. Und durch ihn zieht Gott sich unser Leben an. Er wird selber Mensch. Er wird Mensch mit Haut an. Auf meinem Bild ist ein kleines Kreuzli versteckt. Unter Hagars rechtem Knie in Verlängerung von dem blauen Engel kann man das sehen. Es ist in der gleichen Farbe und gleich skizzerhaft brüchig gemalt wie die Figur von der Hagar. Es ist ganz da unten, so ganz zart dunkelrot. Gott mit uns, Gott mit da drin, Gott in unsere Nöte, in unserem Zerrissensein, in unsere Schmerzen, in unserer Trauer. Gott für uns. Gott, der sich in Jesus am Kreuz opfert und uns eine ganz andere Decke anbietet. Statt dieser Decke, mit der wir ja mit unseren menschlichen Mitteln versuchen, unser Scham zu bedecken, kriege mir die Decke des Heils, die Decke der Gerechtigkeit, so eine Entschämungsdecke sozusagen. Das Blut des Jesus für uns am Kreuz vergossen hat, bedeckt unsere Schuld. Das heißt, er hebt das Getrenntsein von Gott auf. Und wir sind mit ihm zusammen, sind wir vor Gott recht. Er hüllt uns ein in seine Liebe und in seine Wärme und in seine Jesusdecke. Er ist der Gott, der mich wieder auf die Füße stellt, mir eine Aussicht gibt und mich so aufrichtet. Wenn man aufgerichtet ist, kriegt man ja eine ganz andere Haltung. Und mit dieser neuen Haltung, mit dieser neuen Perspektive, kann Hagar auch die Aufforderung annehmen, mit der ihr zugemutet wird, wieder zurückzugehen, zurück in ihre alte Zustände. Rechts oben kann man nur mal zwei Personen entdecken. Auch diese Personen sind ganz zufällig entstanden. Vielleicht sind es Sarai und Abraham. Eintaucht in ein warmes Rot-Orange. Wärme kann Hagar bestimmt nicht erwarten. Nach ihrer Rückkehr vielleicht eher so hitzige Auseinandersetzung. Nein, ihre Umstände haben sich bestimmt nicht verändert. Aber ihre Einstellung. Und diese neue Würde, die ihr von höchster Stelle verliehen worden ist. Mit dieser neuen Würde kann sie ja in ihrem alten Alltag, in ihrem neuen alten Alltag neu durchstarten. Jetzt hat sie es nicht mehr nötig, sich über Sarah zu überheben und um ihre Stellung zu streiten. Sie kann sich gelassen wieder unterordnen, wieder ihren Platz einnehmen, weil sie über ihrer Herrin, nur größere Instanz weiß um diesen Höchste, um Gott, der sie sieht. Und dem darf sie ja ab jetzt vertrauen. Mit ihm hat sie ab jetzt Gemeinschaft. Sie weiß, ich bin wichtig. Er macht mich wichtig. In seine Augen bin ich wichtig und wertgeachtet. Mein Leben hat Bedeutung. Und genau hier, an diesem Platz, möchte Gott mich haben. Und ich darf ein Teil seiner Geschichte sein. Er hat Verantwortung für mein Leben. Und Gott stolz auf seine Versprechen. Ismael wird geboren. Und Hagar wird die Stammmutter der Araber. Und Gott schließt mit Abraham einen ewigen Bund und gibt ihm einen neuen Namen. Abraham, Vater vieler Völker. Und seine Frau soll fortan Sarah heißen, denn ich will sie segnen, sagt er. Und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Und der lang ersehnte, sehnsüchtig erwartete, längst versprochene Isaak, der Erzvater der Israeliten, kommt ja später zur Welt. Und beide Völker gilt Gottes Verheißung und beide stehen unter seinem Schutz und unter seinem Segen. Und wir wissen ja, das ist eine nicht aufzulösende Spannung und bleibende Herausforderung, extrem kompliziert und leidvoll bis auf den heutigen Tag. Der anhaltende Konflikt zwischen den Nachkommen Sarais und Hagars zeichnet sich damals schon ab. Das menschelt halt. Leider hängt der Himmel in unserer Welt oft nicht voller sprichwörtlicher Geige. Wir fühlen uns so oft allein und verlassen und sehen Gottes Eingreifen einfach nicht. Aber er ist der, der über mir, über uns den Himmel öffnet. Auf meinem Bild ist der Himmel über dieser depressive Hagar in Regenbogenfarbe gespannt. Das ist Gottes unverbrüchlicher Bund mit uns Menschen. Er zerreißt nicht, dieser Bund. Wie so ein lichtdurchfluteter Vorhang öffnet er sich in der Mitte. Und ja, es ist so, als wollte Gott sagen, vertrau mir, ich bin da. Auch wenn du mich ganz anders erwartest und mich scheinbar gar nicht siehst und mich auch oft nicht spürst. Oft bleibe ich unscheinbar und unerkannt und handle im Verborgenen. Aber ich lass mich zu dir runter und komm auf dein Level. Sieh auf, steh auf und sieh auf mich. Ich bin der, der zu dir spricht. Ich sehe dich an. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Und er freut sich, wenn mir antwortet, du. Du bist ein Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.